Herzlich willkommen bei Kontrafunk Aktuell. Es begrüßt Sie Andreas Peter. Auch und gerade unser unabhängiges Radioprojekt Kontrafunk braucht Ihre Spenden. Und einer unserer Spender sind die Winkelmann Apotheken, deren finanzielle Zuwendung unsere heutige Sendung ermöglicht. E-Rezept ganz einfach mit der Medinow-App und Ihrer Winkelmann Apotheke. Lösen Sie Ihr E-Rezept schnell und sicher digital ein mit der Medinow-App und den Winkelmann Apotheken. Jetzt neu, wir beliefern Ihr E-Rezept deutschlandweit, egal ob zu Hause, im Urlaub oder im Büro. Ihr Medikament kommt sicher und schnell zu Ihnen. Einfach Medinow-App laden, registrieren, E-Rezept mit der Gesundheitskarte übertragen und kostenlos deutschlandweit liefern lassen. Mehr auf winkelmann-gruppe.de/e-rezept. Ihre Winkelmann-Apotheken, da, wo Sie uns brauchen. Wir werden jetzt im heutigen Programm gebraucht, denn wir lassen uns vom Journalisten Florian Machel über den Bundesparteitag der FPÖ in Kenntnis setzen, der am Wochenende in Salzburg stattfand. Wir befragen Adnan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Wien, zum immer aggressiveren Auftreten des politischen Islam in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir unterhalten uns mit Professor Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin und Obmann der wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich, über die Vorarlberger Gesundheitstage, die vom 3. bis 5. Oktober im Schwarzenberg stattfinden. Und Frank Wahrlich kommentiert die neu entfachte Liebe der bundesdeutschen SPD zum Patriotismus. Sie hören Kontrafunk Aktuell. In Österreich hat die Partei FPÖ einen ähnlichen Status wie die AfD in Deutschland. Sie hat stabil herausragende Umfragewerte, aber die anderen Parteien behandeln sie, als wäre sie irgendwie die Überbringerin einer neuen Pestepidemie. In Salzburg hielt die FPÖ gestern ihren Bundesparteitag ab. Der Journalist Florian Machel hat die Geschehnisse beobachtet. Herzlich willkommen, Herr Machel.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Machel, im Mittelpunkt des Parteitages stand ja die Wahl eines Parteiobmannes und da richteten sich alle Blicke natürlich auf Herbert Kickl. Wie ging das Ganze aus?
Im Grunde genommen ist so eine Wahl immer ein Stimmungsbild. Wie ist die Stimmung in einer Partei? Man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass da mehrere Kandidaten zur Auswahl stehen, sondern es wird eben bestätigt, ob jemand gut ankommt in der Partei oder ob es sehr viele kritische Stimmen gibt. Und man muss sagen, Herbert Kickl ist natürlich unangefochten die Nummer eins. Das liegt auch an seinen Erfolgen, die er jetzt seit Jahren problemlos nach Hause bringt. Also er wurde mit einer beachtlichen Zahl von Stimmen in seinem Amt bestätigt, insgesamt 96,94%. Es wurden 727 Delegiertenstimmen abgegeben und da gab es dann ungefähr, ich habe es mir nicht genau gemerkt, 20 Gegenstimmen nur. Also das ist ein Stimmungsbild, wie es in der Freiheitlichen Partei in Österreich aussieht. Und ich muss noch einen kurzen Widerspruch einbringen. Die Geschichte der FPÖ ist natürlich schon um einiges länger als die der AfD. Also sie starten schon von einer um einiges gefestigteren und stabileren Position. Das muss man schon so anmerken.
Viel beachtet, wenn ich die österreichischen Medien so verfolgt habe, viel beachtet war die Rede von Herbert Kickl. Was war denn da so herausragend dran?
Die Reden von Herbert Kickl sind meistens vom Mainstream beachtet, aber meistens werden nur einzelne Punkte herausgegriffen. Man muss natürlich sagen, bei einem Bundesparteitag sind das Ansprachen, die sehr stark nach innen gerichtet sind, die den Zusammenhalt betonen und die bisherige Erfolge betonen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht und er ist ein guter Redner. Es ist auch immer sehr viel Humor dabei und das ist sehr erfreulich, sage ich mal, bei einem trockenen Event wie so einem Parteitag. Er hat aber natürlich sehr viele Themen angesprochen, die dann meistens im Mainstream überhaupt nicht aufschlagen. Also vom Leitmotiv weg viel positive Energie, Geschlossenheit der freiheitlichen Familie, das ist einmal alles ganz klar. Aber er hat beispielsweise auch die Geschichte, seine Geschichte in der Partei ganz gut skizziert und externe Experten, sogenannte Experten der vor allem linken Medien haben ja immer gesagt, die Freiheitlichen, die sind gedeckelt, die kommen nie über 20% hinaus und schon gar nicht mit Herbert Kickl an der Spitze. Und mittlerweile steht die Partei in Umfragen knapp bei 40%. Also das ist natürlich eine absolute Sensation und das kann man gar nicht genug betonen. Die Kritik der Freiheitlichen, die berechtigte Kritik, kann man sagen, trifft natürlich die Systemmedien mit all ihren Kampagnen gegen die Freiheitlichen, während sich Herbert Kickl natürlich auf die Fahnen schreibt, er hört zu, ihn interessiert, was die Bevölkerung wirklich will. Und das ist auch die große Stärke der Freiheitlichen, weil man kann schon sagen, dass die meisten anderen Parteien, wenn man nicht sogar sagt, die Einheitspartei, die gegen die Freiheitlichen antritt, dass die eine Politik vertreten, die fremden Herren dient. Also die interessieren sich absolut nicht dafür, ob sich die Menschen das Leben noch leisten können. Es werden immer Interessen bedient, die völlig undurchsichtig sind und auch unlogisch aus der Sicht der österreichischen Bevölkerung.
Man kann sagen, dass Kickl der unumstrittene Frontmann, der König im Moment in der FPÖ ist.
Das ist so und das ist ja auch eine sehr wichtige Feststellung, auch als Beobachter dieses Parteitags. Man muss auch sagen, er war nicht immer so unumstritten. Also seine allererste Wahl hat er mit 88,24% im Jahr 2021 bestritten. Da gab es noch sehr, sehr viele Skeptiker. Und ich habe jetzt auch gesagt, dass eben von 727 abgegebenen Stimmen etwa 20 Gegenstimmen waren. Das heißt, sie verstummen die Gegenstimmen, die Kritiker, auch jetzt in einer geheimen Wahl. Kickl hat in der Partei sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und alle sehen, da ist ein großes Momentum, es geht in die richtige Richtung und momentan kann man nur gewinnen.
Er hat ja auch in der Rede angekündigt, dass die Partei 2028 bei der Wahl zum nächsten Bundespräsidenten antreten will mit einem eigenen Kandidaten. Ist das so ein bisschen großes Augenzwinkern gewesen? Hallo, ich kündige mich hier schon gleich mal als Kandidat an?
Naja, das würde ich so überhaupt nicht sehen. Also das ist auf jeden Fall einmal ein Aufbauen eines Spannungsbogens, ohne dass man jetzt eine konkrete Personalie genannt hat, was ich sehr interessant finde. Das werden auch die Mainstream-Medien so aufnehmen. Es wird sicher sehr viel spekuliert. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kickl sich aus dem Spiel nimmt, aus der FPÖ herausnimmt, bei seinen Umfragewerten, bei seinen Erfolgen und einen relativ langweiligen Posten als Bundespräsident hier anstrebt. Natürlich könnte er auch dort viel für Österreich erreichen. Ich glaube aber, dass in der Position, wo er jetzt ist, mehr erreichen kann. Also ich rechne damit, dass eine andere Person nominiert wird. Und man muss sich auch zurückerinnern, dass die Freiheitlichen in einer Zeit, wo sie in den Umfragen überhaupt nicht so gut waren, überhaupt nicht so weit vorne lagen, fast diesen Bundespräsidenten stellen konnten mit Norbert Hofer. Und es wird bis heute eigentlich vermutet, dass bei dieser Wahl starke Unregelmäßigkeiten dazu geführt haben, dass Hofer diese Position nicht bekam. Also das System Österreich hat alles getan, um zu verhindern, dass ein Freiheitlicher hier Bundespräsident wird. Und wenn man jetzt die nächsten Jahre betrachtet, wo ja die ganze Corona-Zeit, dieses Corona-Spektakel inszeniert wurde, das wäre für manche Kräfte wahrscheinlich nicht gut gewesen, hier eine Gegenstimme zu haben. Man hat einen grünen Präsidenten installiert, der alles abgenickt hat und der beispielsweise ja auch als großer Fürsprecher der NATO bekannt ist. Die Freiheitlichen haben hier völlig konträre Positionen und sie vertreten auch eine komplette Friedenshaltung, also die immerwährende Neutralität Österreichs ist ihnen sehr wichtig und dementsprechend wäre es in der jetzigen aufgeheizten internationalen Situation sehr interessant, hier einen Präsidenten zu haben, der sagt, Stopp, Schluss mit diesen Kriegstreibereien, sondern wir nehmen uns zurück, wir finden wieder zurück zu dieser neutralen Position, weit weg von der Kriegshetze.
Umfragewerte sind ja mal das eine, Wahlergebnisse das andere. Halten Sie es für möglich, dass die Stimmung in der österreichischen Bevölkerung tatsächlich so ist, dass Sie die Umfragewerte auch mal in konkrete Wahlergebnisse, die die FPÖ unangefochten an die Macht bringen werden, umsetzen werden?
Die Stimmung gegenüber den Altparteien ist natürlich verheerend und wird immer verheerender. Die Menschen merken, sie haben weniger Geld, sie können sich das Leben nicht leisten. Wohnen wird teurer, der Einkauf wird teurer, die Ernährung wird teurer. Kaum noch jemand weiß, wie er Kinder durchbringen soll, es sei denn, er lebt von der Sozialhilfe. Und hinzu kommt natürlich die ganze Migrationsproblematik. Wir verschleudern Milliarden in die Sozialhilfe, wir verschleudern Milliarden in dubiose Förderungen für NGOs. Also die Stimmung in der Bevölkerung ist furchtbar, was die alte Politik betrifft. Und dahingehend haben die Freiheitlichen ein großes Potenzial, hier auch an der Wahlurne umzusetzen. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, Demokratie ist ein sehr beschränktes System, was eine reale Änderung betrifft, weil man müsste ja trotzdem die Mehrheit haben. Und selbst wenn die Freiheitlichen es 40% umsetzen, haben sie immer noch nicht die Mehrheit. Und wenn man sich ansieht, was die Europäische Union vorgibt und was die Großwetterlage ist, die politische, dann wäre sogar vorstellbar, dass alle anderen Parteien sich zu irgendeiner Ampelkoalition finden, um die Freiheitlichen zu verhindern. Also es wird nicht so leicht sein und man wird wirklich von der österreichischen Bevölkerung verlangen müssen, wenn sie eine Veränderung der Situation haben will, dass sie auch dementsprechend wählt.
Das Wort Stimmung ist jetzt öfter gefallen bei uns im Gespräch. Die Stimmung im Saal, die Stimmung in der Partei, die Stimmung auch in der österreichischen Bevölkerung. Wie war eigentlich die Stimmung außerhalb der Bundesparteitagshalle in Salzburg? Es soll Gegendemonstrationen gegeben haben.
Es gab Gegendemonstrationen, die von den üblichen Verdächtigen angesagt wurden, angekündigt wurden. Sie haben mobilisiert, zum Beispiel sozialistische Jugend, schon ab 8 Uhr morgens. Das war natürlich den meisten Linksextremen zu früh. Aber man kann schon sagen, so gegen 9 haben sie es geschafft, dass sie ein kleines Grüppchen, ich würde sagen weniger als 100 Personen auf die Straße bringen, die auch die beiden Zufahrtsstraßen blockiert haben zunächst. Und diese Blockade war auch skandalös. Nicht wegen der Größe dieser Gegendemo, und es ist natürlich auch jedem zuzugestehen, zu demonstrieren, sondern die Herrschaften haben ja nicht nur die Freiheitlichen gestört bei ihrem Weg zu dieser Veranstaltung, sondern es wurden auch die Linienbusse gestört. Also die Straßen wurden komplett dicht gemacht und es wurden Menschen belästigt, die überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun haben. Das war unverständlich und unverständlich war auch, dass die Polizei nicht in der Lage war, dieses kleine Grüppchen innerhalb von 2 Stunden zu entfernen. Also ich gehe davon aus, dass die ÖVP geführte Polizei das zugelassen hat, dass es Befehle gab, dass diese Störung zuzulassen ist. Und es war vor Ort auch zu hören von einem Beamten, natürlich nicht namentlich genannt, aber der hat unter der Hand gesagt, wir würden eh gerne, aber wir dürfen nicht. Und das hat sich dann noch zugespitzt und das ist eigentlich ein Sicherheitsthema, das sehr relevant ist meines Erachtens. Es war möglich, dass sich 2 dieser Aktivisten oder Antifa-Terroristen vom Dach abseilen, dieser Veranstaltungshalle, und die hingen dann über dem zentralen Eingang dieser Veranstaltung. Sie haben dort einige Fahnen aufgehängt, was auch völlig bizarr war. Das waren 2 homosexuellen Flaggen, die dafür verschiedene Spielarten geworben haben. Und eine Palästinenserflagge. Also wie das zusammenpasst, versteht, glaube ich, nur ein Linksextremer. Was sie damit aussagen wollten, hat eigentlich auch keiner verstanden. Nur bei so einer kritischen Veranstaltung mit vielen wichtigen Politikern, die auch hohe Ämter in Österreich haben, wie beispielsweise Landeshauptmann, das ist schon extrem gefährlich, wenn es ohne Probleme möglich ist, dass sich da Menschen direkt über den Köpfen abseilen. Also das hätten ja nicht nur Fahnen sein können, die hätten ja auch bewaffnet sein können. Und auch hier ist es so, dass die Polizei sich 3 Stunden lang Zeit genommen hat, dass diese Herrschaften wieder entfernt werden. Da wurde dann eine Feuerwehrleiter bestellt und eine Sondereinheit des Bundesheers mit Kletterern. Und schön gemütlich hat man die dann irgendwann mal heruntergepflückt. Angeblich wurden sie angezeigt. Nur so etwas sollte nicht möglich sein. Und wenn es schon möglich ist, dann müsste es viel schneller beendet werden.
In Salzburg fand am Wochenende der Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs FPÖ statt. Wir ließen uns vom Journalisten Florian Machel die wichtigsten Momente erläutern. Vielen Dank, Herr Machel.
Danke sehr.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Islam gehört neben dem Christentum und dem Hinduismus zu den drei großen Weltreligionen, deren Anhängerschaft mehr als 1 Milliarde Menschen umfasst. Das Wort Islam leitet sich aus dem arabischen Verb aslama ab, was so viel wie sich ergeben, sich hingeben bedeutet. Sich einem Gott ergeben bzw. hingeben ist allerdings kein spirituelles Alleinstellungsmerkmal des Islam und doch wirkt diese Religion auf nicht wenige Menschen als besonders dogmatisch und sogar feindlich gegenüber anderen Religionen und wird tatsächlich auch als regelrechte Bedrohung für die westlichen, zumeist säkularen Gesellschaften empfunden. Ist das tatsächlich so? Ist der Islam oder der Islamismus eine echte Bedrohung? Lässt sich das trennen? Wir wollen das und anderes jetzt diskutieren mit Professor Dr. Adnan Aslan. Er ist Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Wien. Herzlich willkommen, Herr Aslan.
Dankeschön für die Einladung. Danke.
Herr Aslan, Sie gehören zu den Islamwissenschaftlern, die beharrlich davor warnen, dass der Islamismus die Zukunft Europas bedroht. Wie sieht diese Bedrohung konkret aus und gibt es eine Chance der Gegenwehr?
Aus Erfahrung aus den islamischen Ländern wissen wir, dass Islamismus einfach eine Gesellschaft zerstört. Damit haben wir in Ägypten ausreichende Erfahrungen, damit haben wir ausreichende Erfahrungen im Iran, in der Türkei, in Sudan, in vielen Teilen der islamischen Welt wissen wir, dass Islamismus eine Gesellschaft zerstört und die Menschen einfach zur Flucht treibt. Das ist eine Realität, die wir aus den islamischen Ländern einfach kennen. Diesen Islamismus, den wir aus den islamischen Ländern kennen, dann haben wir jetzt in Europa. In Europa versucht Islamismus, einfach die Gesellschaft genau wie in den islamischen Ländern zu zerstören, eine islamische Ideologie in Europa zu etablieren. Wenn das denen gelingt, dann haben wir natürlich in Europa unsere Zukunft verloren. Ich habe immer wieder auf diese Gefahr hingewiesen, dass Islamismus einfach Zukunft Europas zerstören könnte.
Wie sieht das konkret in Österreich aus oder bei Ihnen zum Beispiel an der Universität? Kann man das an einem Beispiel, an einer Art, ja, immer wieder vorkommenden Verhaltensweisen, immer wieder vorkommenden Ereignissen festmachen?
Das ist eindeutig, nicht nur an unserer Universität Wien, an vielen Teilen der islamischen Welt, aber auch in Europa, dass wir aus Angst an den Universitäten nicht mehr forschen können. Wenn ein junger Wissenschaftler zum Beispiel im Bereich des Islamismus forschen möchte, auf diese Gefahren hinweisen möchte, werden solche Forschungen von der Verwaltung, vom Rektorat oder von anderen Institutionen einfach verhindert, weil sie Angst haben. Genau das, was Islamismus in Europa erreichen möchte. Aus Angst müssen wir unsere Identität irgendwie verstecken. Aus Angst müssen wir auf bestimmte Forschungen auch verzichten. Aus Angst müssen wir bestimmte Veranstaltungen auch nicht mehr machen. Aus Angst müssen wir auf bestimmte Kleidervorschriften achten. Das heißt, dass wir aus dieser Situation heraus langsam unsere europäische Werte, europäische Identität verlieren. Das ist einfach eine wachsende Gefahr, die man immer öfters einfach zu sehen bekommt.
Kann man den Islam vom Islamismus trennen? Ist das eine und dasselbe? Weil man hört ja oft, dass sich Muslime beleidigt fühlen, weil man sie da in einen Topf zum Beispiel mit ISIS steckt oder mit den Taliban oder so. Kann man das wirklich voneinander trennen oder muss man das tatsächlich konsequent als eine Einheit betrachten? Islamismus ist nichts ohne den Islam.
Wissen Sie, Islam ist, was wir daraus machen. Was die Muslime einfach in der Gegenwart aus diesem Islam gemacht haben, kann man sehr schlecht Islam und Islamismus voneinander trennen. Wenn die muslimische Gesellschaft in einem islamischen Staat als ideale Vorstellung präsentieren, darüber einfach x Publikationen einfach veröffentlichen, dann ist mühsam, den Islam vom Islamismus einfach zu trennen. Noch konkreter, dass wir den politischen Islam vom Islam nicht mehr trennen können, weil die Muslime selbst in ihrer Theologie diese Differenzierung nicht mehr machen. Ein Islam ohne den islamischen Staat nicht vorstellbar. Aus diesem Grund ist in der Gegenwart diese Trennung immer mühsam, weil die Muslime sich selbst so präsentieren. Wenn Sie in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, einfach in vielen Ländern die Muslime danach fragen, ob sie einen islamischen Staat wollen, überwiegende Teil wird einfach diese Frage bejahen. Wenn die Muslime sich selbst so präsentieren, dann wird es schwierig sein für die anderen, einfach diese Differenzierung zu machen, ob Islam oder Islamismus doch identisch sei.
Ist es dann brutal oder konsequent zu sagen, okay, wenn ihr einen islamischen Staat wollt, liebe Leute, seid ihr in diesem Staat, in der Bundesrepublik, in der Schweiz, in der Österreich am falschen Platz, dann müsst ihr leider in ein anderes Land gehen?
Das wäre natürlich eine richtige Antwort. Ich war letzte Woche in Finnland. Ich habe dort die Muslime beobachtet, mit verschiedenen Communities gesprochen, den islamischen Unterricht an den öffentlichen Schulen besucht. Dort hat man sehr viele Menschen aus Somalia, die nach Finnland emigriert sind. Das ist eine traurige Beobachtung, wenn die Menschen, die aus Somalia kommen, uns an unseren öffentlichen Schulen in der Gesellschaft diktieren, wie wir unsere religiöse Vorstellungen einfach gestalten sollten, wie wir an unseren öffentlichen Schulen die Kinder erziehen, dann haben wir in Europa unsere eigene Zukunft einfach verloren. Wenn die Menschen aus Somalia anfangen, uns zu sagen, wie wir eine Gesellschaft gestalten, wie wir unsere Erziehung gestalten, wie wir unsere demokratische Gesellschaft formen, dann hat Europa natürlich eigene Identität verloren. Aus dieser Schwäche heraus werden Europäer dann auch nicht ernst genommen. Das ist einfach negative Entwicklung. Was sind die Folgen? Wenn Sie diese Menschen sagen, wenn diese Religion so gut ist, wenn Islam und eine Religion des Friedens ist, dann sollte man Somalia einfach so friedlich gestalten. Warum seid ihr da? Wenn Islam in Afghanistan gut ist, wenn die Afghaninnen, die nach Österreich kommen, nach Deutschland kommen, so für ihre Moscheen gestalten, ihre Kinder, Töchter vor allem müssen an den öffentlichen Schulen Kopftuch tragen, dann fragt man sich natürlich automatisch, ohne diese Keule der Islamfeindlichkeit oder Rassismusvorwurf, dann eine Antwort ist legitim zu sagen, alles, was ihr wollt, existiert in Afghanistan. Oder wenn ihr auch türkische Bevölkerung, wenn Tayyip Erdogan so ein wunderbarer Präsident ist, wenn Türkei eine tolle Gesellschaft ist, dann ist die Frage ganz simpel zu beantworten und zu sagen, warum geht ihr nicht? Daher müssen die Muslime selbst sich mit dieser Frage auseinandersetzen, was suchen wir in Europa? Sind wir ein Teil von Europa oder nicht? Nicht die Mehrheitsgesellschaft die Frage beantworten sollte, ob Islam ein Teil von Europa ist oder ein Teil von Deutschland, von Österreich, sondern die Muslime selbst sollten sich mit dieser Frage auseinandersetzen, Mensch, sind wir ein Teil dieser Gesellschaft oder nicht? Wenn wir damit sehr schwer tun, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, dann haben wir einfach wunderbare Länder, wo man gut Urlaub machen kann. Wir haben einen wunderbaren Präsident, wir haben wunderbare Scharia-Grundlage in den Gesellschaften, in denen wir wirklich leben wollen, dann ist die Antwort ganz simpel. Man kann zurückgehen, dort einfach so ein Leben gestalten, dass die Mädchen an den öffentlichen Schulen Kopftuch tragen, Männer und Frauen überall getrennt sind, da ist kein Schwimmunterricht, kein Schullandheimer etc. Dann hat man die absolute Freiheit, Frieden, Paradies auf der Erde. Daher ist die Frage, ist wirklich keine Frage des Rassismus oder Islamophobie. Das ist eine simple Frage, ob die Muslime hier in Europa leben wollen. Aber wenn sie hier leben wollen, dann sollten sie auch ein Teil dieser Gesellschaft sein und sie sollten diese Werte von Europa auch gemeinsam tragen. Sonst kann das Zusammenleben nicht funktionieren.
Sie haben von einem Klima der Angst gesprochen, unter anderem auch in Österreich oder bei Ihnen an der Universität in Wien. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Beobachtung, wer sind diese Verursacher dieses Klimas der Angst? Sind das staatliche Akteure oder sind das Studenten oder Mitarbeiter der Universität oder andere Akteure innerhalb der österreichischen Gesellschaft, die dieses Klima schüren?
Das ist eine komplexe Frage. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel Rektor der Universität Wien, das ist aber alle Rektoren ähnlich, würden niemals mit einer rassistischen Organisation gemeinsam also an einem Tisch sitzen. Das ist unvorstellbar, dass wir in Europa zum Beispiel Identitäre haben, die als eine so nationalistisch-rassistische Gruppe gilt. Unser Rektor würde niemals mit dieser Gruppe zusammen sein und mit denen gemeinsam Veranstaltungen machen. Unser Rektor würde niemals zum Beispiel mit einem Antisemit oder für eine antisemitische Gruppe, die sehr bekannt sind aus Europa, die Räumlichkeiten der Universitäten einfach zur Verfügung stellen. Aber wenn, sage ich mal, türkische Rassisten oder Balkan-Antisemitinnen gleichen Versuch unternehmen, dann hat unser Rektor ganz andere Antwort auf diese Situation, weil sie Migranten sind. Das heißt, unser Rektor würde niemals mit österreichischen Rassisten zusammenkommen, aber wenn die Rassisten aus der Türkei stammen, dann ist die Sache einfacher. Oder neulich war an der Universität Wien zu einer Veranstaltung einer islamischen Organisation. Wichtige Teil der Teilnehmerinnen waren bekannte Antisemitinnen aus den islamischen Ländern. In diesem Fall hat die Universitätsverwaltung überhaupt kein Problem damit, weil wir diese migrantische Herausforderung nicht ausreichend ernst nehmen. Aus welchem Grund auch immer. Wenn Sie zum Beispiel Universitätsverwaltung aus welchem Grund auch immer anschreiben, Sie werden nicht so einfach eine Antwort bekommen. Aber wenn eine islamistische Organisation das versucht, dann ist eine gewisse Aufregung an der Universität, weil sie Angst hat, weil sie unsicher ist, weil das wirklich auch gefährlich ist. Ich habe auch bei vielen Journalisten das angesprochen. In den letzten Monaten habe ich mit der Polizei mehr zu tun als mit meiner Frau. Weil wir unsere Sicherheit einfach in Europa nicht mehr haben, wenn sie gegen Islamismus etwas unternehmen, das ist nicht nur ich allein, sondern viele Kolleginnen in Europa, wenn sie gegen Islamismus etwas unternehmen, wenn einfach islamistischen Bewegungen kritisieren, dann haben sie natürlich keine ruhige Lebensweise mehr hier in Europa. Das ist eine Tatsache, die wir von vielen Kolleginnen in Europa kennen.
Das heißt, sie werden sogar persönlich bedroht.
Sie werden auf der Straße angehalten, mit ihnen macht man Videos, sie werden auf der Straße einfach beschimpft und solche Beschimpfungen werden auch im Internet verbreitet. Sie bekommen nicht nur allein, auch ihre Familie wird bedroht. Ich kann Ihnen x Beispiele geben, wie schwer so ein Leben ist, wenn ich einfach in Abendstunden eine Veranstaltung habe, dann habe ich polizeiliche Begleitung, weil ich nicht mehr sicher bin. Ein weiteres Beispiel. Ein Kollege von mir, ein junger Forscher, wollte über Online-Imam eine Forschung machen, die einfach junge Menschen beeinflussen. Universität Wien reagierte darauf mit dem Argument, das ist ein heikles Thema. Das muss man mit einer Sondersitzung einfach diskutieren. Das sind einfach Realitäten von Europa. Das kennen wir aus Frankfurt, das kennen wir aus Hamburg. Schauen Sie mal, Berlin-Universität braucht eine Genehmigung einer islamistischen Organisation, ob wir einen Professor bestellen oder nicht. Eine islamistische Organisation gestaltet den islamischen Religionsunterricht in Berlin. Die Situation in Österreich ist auch nicht so viel anders. Das ist die gleiche Situation. Wir haben ein Problem in Österreich, dass die Frauen ohne Kopftuch keinen Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen erteilen dürfen, weil sie falsche Vorbilder sind. Das heißt, sie haben ein gutes Studium, sie haben gut abgeschlossen, dann dürfen sie islamischen Religionsunterricht an den staatlichen Schulen, ich rede nicht von islamischen Schulen, nicht erteilen, weil sie kein Kopftuch tragen, weil sie falsches Vorbild sind.
Kann man deshalb seriöserweise das auf einen sehr brachialen Nenner bringen? Der Islam ist im Moment oder ganz grundsätzlich nicht kompatibel mit unseren ja eher säkular organisierten westlichen Gesellschaften?
Ich würde anders formulieren. Ich würde mal sagen, den Islam, den die Muslime heutzutage in Europa einfach präsentieren, weil Islam keine fertige Religion ist, wie alle anderen Religionen. Islam entspricht unserer geistigen Reife. Manchmal habe ich das Gefühl, der Islam im 10. Jahrhundert war viel fortschrittlicher als ein Islam im 21. Jahrhundert, weil die Muslime einfach diese geistige Reife einfach nicht entsprechen, weil sie über diese Reife nicht verfügen. Den Islam, den wir heute in Europa vertreten, durch große islamische Organisationen, natürlich mit unseren Werten in Europa nicht zu vereinbaren ist. Das ist eine Realität, ob das den Muslimen gefällt oder nicht gefällt. Das ist eine Tatsache. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir den Islam in Europa anders gestalten können, eine europäische Prägung möglich. Aber das ist einfach ein trauriges Bild aus Europa, warum wir unsere eigene Zukunft selbst zerstören.
In Europa empfinden viele Menschen den wachsenden Einfluss des Islam bzw. des politischen Islam als störend bzw. als gefährlich. Ist der Islam tatsächlich eine Gefahr für unsere Demokratie? Wir waren dazu im Gespräch mit Professor Dr. Adnan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Wien. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Aslan.
Ich danke Ihnen für diese Einladung.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Gesundheit ist heutigen Tag sowohl schnödes kapitalistisches Geschäft als auch Glaubensbekenntnis. Vom 3. bis 5. Oktober widmen sich im österreichischen Schwarzenberg die Gesundheitstage Vorarlberg, diesem weiten Feld. Mit dabei auch Professor AD Dr. Andreas Sönnigsen. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Obmann der wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich, der den Eröffnungsvortrag dort halten wird zum Thema Impfung, echte Prävention oder Geschäftsmodell. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Hallo, Herr Sönnigsen.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Herr Sönnigsen, die Hörer des Kontrafunks haben jetzt die exklusive Chance, als einer der Ersten die Antwort auf die von Ihnen aufgeworfene Frage zu erfahren. Also, was ist Impfung heute? Echte Prävention oder Geschäftsmodell?
Na, ich würde sagen, so ganz pauschal kann man diese Antwort nicht geben. Es ist auf jeden Fall Geschäftsmodell. Das schließt nicht aus, dass bestimmte Impfungen zu bestimmten Situationen vielleicht doch durchaus sinnvoll sein können. Aber bleiben wir beim Geschäftsmodell. Also es gibt ja nun das schlimmste Beispiel der jüngsten Zeit, das ist die Covid-Impfung. Das war sicherlich ein sehr hervorragendes Geschäftsmodell zum Schaden der Menschen. Es wurde zwar immer wieder behauptet, Millionen Menschenleben gerettet, aber diese Behauptungen beruhen auf unseriösen Modellrechnungen mit falschen Voraussetzungen. Wenn man sich die Zahlen nüchtern anschaut, dann hat diese Impfung sicher sehr viel mehr Schaden angerichtet als genützt. Wir haben es heute mit einem Heer von Impfgeschädigten zu tun, die leider von der sogenannten Schulmedizin und von der Politik nicht ernst genommen werden. Weiter Geschäftsmodell sind sicherlich die Kinderimpfungen. Das ist einfach für die Industrie extrem lukrativ. Die können am 1. Januar schon schwarze Zahlen in ihre Bücher schreiben, denn sie wissen, dass eine ganze neue Generation von Menschen mit diesen Impfungen behandelt werden wird in dem Jahr. Bestimmte Reiseimpfungen oder Impfungen für bestimmte Risikosituationen, ich denke Tollwut zum Beispiel, da kann man drüber diskutieren. Auch über die Tetanusimpfung kann man durchaus diskutieren. Die muss man aber nicht dem Säugling geben. Also ich denke, es gibt schon Impfungen, über die man sprechen kann und die in bestimmten Situationen sinnvoll sein können.
Im Moment läuft in den Medien, jedenfalls für mich auffällig, eine Werbekampagne zur Impfung gegen Gürtelrose. Wie seriös ist das?
Also die Impfung gegen Gürtelrose ist mit einer Vielzahl möglicher Nebenwirkungen behaftet und hat wahrscheinlich in den meisten Fällen keine positive Nutzen-Schaden-Relation. Ich würde zu dieser Impfung nicht unbedingt raten. Ob jetzt jemand, der schon mehrfach unter Gürtelrose gelitten hat, dann versucht, weiteren Erkrankungen durch eine Impfung vorzubeugen, darüber kann man diskutieren. Das ist eine individuelle Entscheidung. Aber zu einer generellen Impfung der Bevölkerung würde ich definitiv nicht raten.
Wir hatten ja eine ganz intensive Diskussion in der Corona-Phase über sogenannte mRNA-basierte Impfstoffe. Kann man davon ausgehen, dass auch andere Impfungen, die man sonst so als klassisch angesehen hat, gefährlich werden oder bedenklich werden könnten, weil sie auf mRNA-Basis jetzt hergestellt werden?
Also es gibt bis jetzt nur eine weitere mRNA-Impfung, die zugelassen ist. Das ist eine Impfung gegen RSV, also das Respiratory Syncytial Virus. Auch eine Atemwegserkrankung, die bevorzugt Säuglinge, Kleinkinder und sehr alte Menschen betrifft. Und die mRNA-Impfung ist nur für alte Menschen zugelassen. Von dieser Impfung würde ich unbedingt abraten, so wie von allen mRNA-Impfungen, weil die Technologie absolut nicht ausgereift ist. Wir haben keine Ahnung, was für Langzeitfolgen dadurch induziert werden. Wir müssen befürchten, wenn wir uns die Covid-Impfungsfolgen anschauen, dass dadurch möglicherweise Krebserkrankungen ausgelöst werden können, dass es zu Autoimmunreaktionen kommt, dass es zu langfristigen Beeinträchtigungen des Immunsystems kommt. Also von mRNA-Impfungen generell Finger weg, kann man da eigentlich nur sagen. Das ist zu gefährlich. Und es ist aber so, dass die klassischen Impfungen, also sowohl die Kinderimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Keuchhusten, Masern, Mumps, Röteln etc., die sind alle noch auf herkömmlicher Impfstoffherstellungstechnologie.
Sie hatten es gerade angesprochen, dass der Verdacht besteht, dass durch solche mRNA-basierten Impfstoffe auch Krebs ausgelöst werden kann. Nun wird gerade dafür geworben, dass die Krebstherapien, die Krebsbehandlung durch mRNA-Technologie verbessert werden könnte. Wie geht das zusammen?
Ja, treiben wir den Teufel mit dem Belzebub aus, ja. Also es ist so, dass die mRNA-Technologie bereits in den vergangenen Jahrzehnten ausprobiert wurde zur Behandlung von krebserkrankten Menschen, allerdings durchweg in einem Endstadium der Krebserkrankung, wenn alle anderen Mittel sozusagen versagt haben, dann hat man dem Patienten diesen letzten Strohhalm noch hingehalten mit leider eher zweifelhaftem Erfolg, ja, also maximale Lebensverlängerung um wenige Monate. Richtige Heilerfolge bei Krebserkrankungen hat man mit mRNA-Krebsimpfstoffen bisher nicht erzielt.
Nun sind ja gerade Eltern, wir hatten auch den Aspekt jetzt schon kurz angerissen, gerade Eltern sind natürlich hochgradig daran interessiert, ihren kleinen Sprösslingen so viel medizinische Sicherheit wie möglich mit auf den Weg zu geben. Und da kommt eben immer auch die Frage der Impfung auf, die Babys zum Beispiel auch bekommen sollen. Was können Sie Eltern empfehlen, welche Impfungen aus Ihrer Sicht für die Kinder unproblematisch sind?
Eigentlich gar keine. Also die Säuglingsimpfungen fangen ja jetzt an, von der STIKO empfohlen, mit der RSV-Impfung. Das ist eine Passivimpfung, die nur maximal 6 Monate hält, eine sehr begrenzte Effektivität hat und wo sozusagen Fremdantikörper von Blutspendern injiziert werden. Und was da alles mit drin ist, das weiß kein Mensch. Also und die Studienlage ist sehr bescheiden. Überhaupt nicht einzusehen, warum alle dagegen geimpft werden sollen. Die zweite Impfung ist die Impfung gegen Rotaviren, die verursachen eine Durchfallserkrankung. Auch das mag in Ländern mit sehr niedrigen Ernährungs- und Hygienestandards möglicherweise sinnvoll sein. Bei uns ist es eine Erkrankung, die gut behandelbar ist und an der kein Säugling verstirbt. Das nächste ist dann nach wenigen Lebenswochen die sogenannte Sechsfachimpfung. Da ist dann Tetanus, Diphtherie, Polio, Keuchhusten, Hämophilus und Hepatitis B drin. Ja. Da fragt man sich, okay, wie soll denn ein Säugling Hepatitis B kriegen? Ja, das ist eine Erkrankung, die über Blut und Sexualkontakte übertragen wird. Wie soll ein Säugling in Deutschland Polio bekommen, wo in den 90er Jahren der letzte Poliofall aufgetreten ist, also vor 30 Jahren? Das ist eine Reiseimpfung, keine Impfung, die Säuglinge brauchen. Das Gleiche gilt für Tetanus. Tetanus betrifft alte Menschen. Gibt es einzelne Fälle. Kann man sich überlegen, ob man das im Laufe des Lebens impft. Aber das muss man nicht impfen in einem Stadium, in dem das Immunsystem nicht ausgereift ist. Diphtherie gibt es praktisch nicht mehr. Also ist auch eigentlich obsolet. Hämophilus Influenza B ist eine Impfung, die gegen bestimmte Serotypen dieses Bakteriums wirkt. Und wir haben leider in den letzten Jahren ein Seroreplacement gesehen. Das heißt, dass jetzt andere Serotypen vorherrschen, die durch die Impfung gar nicht erfasst werden. Also diese Sechsfachimpfung beim Säugling ist vollkommen sinnlos und überzogen. Und dann geht es weiter mit Masern, Mumps, Röteln. Ja, gibt es ja auch nur noch als Dreifach-Kombi-Impfstoff. Auch da kann man drüber streiten, aber zum Beispiel die Masernimpfung hat definitiv ein negatives Nutzen-Schaden-Verhältnis. In Deutschland hatten wir 2024 645 Masernfälle. Das heißt, das Risiko an Masern zu erkranken bei 83 Millionen Einwohner ist das Risiko 0,0007 irgendwas. Ja. Müssen ja auch gar nicht die Masern verhindern, denn die Masern verlaufen in den meisten Fällen harmlos. Ist ja eine klassische Kinderkrankheit. Das heißt, das Risiko der Masernkomplikation, das ist ja nochmal um den Faktor 10 hoch 3, 10 hoch 4 geringer als das Risiko an Masern zu erkranken. Es gibt kein Risiko für deutsche Kinder, an einer Masernkomplikation zu erkranken oder zu versterben. Und demgegenüber haben wir ein Impfrisiko von, ja, im Schnitt 120 schweren Impfnebenwirkungen, die am Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Und wir wissen, die werden ungefähr mit dem Faktor 1 zu 10 untererfasst. Das heißt, wir haben wahrscheinlich 10-mal so viele schwere Impfnebenwirkungen. Also es ist vollkommen unverhältnismäßig, das Schadensrisiko zum Nutzen. Mumps ist eine Impfung, die kann man Jungen vor der Pubertät geben, um die Mumps-Orchitis, also die Entzündung der Hoden, zu verhindern, die in seltenen Fällen zur Unfruchtbarkeit führen kann. Darüber kann man diskutieren, aber nicht beim Säugling. Präpubertär muss man das machen. Die Rötelnimpfung kann man diskutieren, dass man sie Frauen gibt, bevor sie schwanger werden. Ja, das braucht man auch nicht als Säugling oder als Kleinkind zu geben.
Wir hatten es am Anfang erwähnt, Ihr Vortrag über Impfungen wird die Vorarlberger Gesundheitstage eröffnen. Kommen wir mal kurz zu diesem Kongress. Ist es explizit ein Kongress für alternative Medizin oder alternative Sichten auf Medizin oder ist es ein ganz normaler medizinischer Kongress, nur ohne die Dogmatik der Schulmedizin?
Also ich würde sagen, es ist eigentlich so ein medizinischer Kongress, wie ich ihn mir nur wünschen kann. Er ist vor allem absolut industriefrei. Ja. Es gibt keine Industrieausstellung, es gibt keine Werbegeschenke von irgendwelchen Firmen, sondern es geht darum, dass man Medizin wieder sehr nüchtern betrachtet, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und das Sinnvollste, um Gesundheit zu erreichen, ist eigentlich der eigenverantwortliche Umgang mit der eigenen Gesundheit und die Vermeidung von gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen und die Förderung von gesundheitsfördernden Verhaltensweisen. Ja, also wir beschäftigen uns ja sehr viel mit Atmung, mit Mentaltraining auf dem Kongress, ja, mit Dingen, was kann ich selber tun, um meine Gesundheit zu fördern und sie zu erhalten. Ein wichtiger Faktor zur Gesunderhaltung ist tatsächlich auch ein sinnvoller Umgang mit der sogenannten Schulmedizin oder mit den schulmedizinischen Maßnahmen. Ich meine, die wollen wir ja nicht verteufeln und nicht alle schlecht reden. Ja, wir haben ganz bedeutende Errungenschaften der Schulmedizin, die, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden, natürlich auch gesund erhalten und Leben retten. Wenn ich da zum Beispiel an bestimmte Eingriffe der interventionellen Kardiologie, ja, der Stent, der kann wirklich einem Patienten das Leben retten oder von Angina pectoris Beschwerden befreien. Aber es ist leider so, dass sehr viele solche schulmedizinischen Maßnahmen auch gemacht werden, wenn sie gar nicht indiziert sind. Und dann richten sie eben Schaden an.
Vom 3. bis 5. Oktober finden im österreichischen Schwarzenberg die Gesundheitstage Vorarlberg statt. Mit dabei unter anderem Professor AD Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin, Obmann der wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich. Und Herr Sönnigsen wird in Schwarzenberg den Eröffnungsvortrag über Impfungen halten und über alles Weitere, also die anderen Vorträge, Workshops, wie Sie dort ein Ticket bekommen können und so weiter, finden Sie im Internet unter www.gesundezukunft-kongress.at/Vorarlberg2025. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sönnigsen.
Ja, ich danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den am leidenschaftlichsten diskutierten Emotionen und Haltungen gehört nach wie vor der Patriotismus. Unser Kollege Frank Wahrlich traute seinen Ohren kaum, als er während der Debatten in der vergangenen Haushaltswoche des Deutschen Bundestages Appelle zum Patriotismus vernahm. Er las noch einmal im Protokoll nach, hatte sich nicht verhört und fühlte sich zu diesem Kommentar angeregt.
Wenn ein Sozialdemokrat über Patriotismus spricht, heben sich die Köpfe im Plenum des Deutschen Bundestages. Lars Klingbeil, SPD-Chef und Vizekanzler, sagte mit Pathos, der Bürger müsse mehr Patriotismus wagen. Dieses seltsame Sentiment, das Klingbeils Vorgänger im Amt des Vizekanzlers Bauchgrimmen bescherte, bis hin zum würgenden Auswurf. Klingbeil fordert Patriotismus geradezu ein, als Heilmittel gegen Verzagtheit, Misstrauen gegen die wohlüberlegten Taten der Staatsführung. Er will nur europäischen Patriotismus, europäische Souveränität, europäische Wettbewerbsfähigkeit, europäische Verteidigung. Einem Patriotismus für das eigene, für Deutschland, das ihn so fürstlich entlohnt, möchte er nicht. Klingbeil fordert die Liebe zur Kommission und den klimagrünen Ideen einer Ursula von der Leyen. Deutschland, ein Landstrich unter vielen in Europa. Aber dort, wo Klingbeil das Sagen hat, will er, der Gerechtigkeit halber, Erbschaften, Vermögen und hohe Einkünfte weiter besteuern. Das ist die Nummer mit den starken Schultern, die mehr tragen müssen, wie es auf gut sozialdemokratisch heißt, damit deutsches Steuergeld für Europa arbeitet. So etwas muss man sich leisten wollen. Die Wähler haben so entschieden und die Kapriolen der SPD unter Führung eines Kanzlers Merz erst ermöglicht, soll sich keiner wundern. In Brandenburg, wenn es nach der SPD geht, einem zukünftig unbedeutenden Landstrich an der Grenze zu Polen, in Brandenburg wurde 35 Jahre Staatlichkeit gefeiert, im Landtag, einem wiederaufgebauten preußischen Königsschloss, wurde zur Feier der Landesgründung nicht etwa die Nationalhymne gespielt, sondern die Europahymne. Vorauseilender Gehorsam? Vielleicht. Die Linke stellt Nationalhymne, Verfassung und Nationalfahne zur Diskussion, das heißt zur freien Verfügung. Noch ein Mosaiksteinchen, den Menschen das Land und seine Identität zu nehmen. Im Bundestag spricht SPD-Fraktionschef Mirsch von diesen Leuten, wenn er über die Aufgaben der deutschen Untertanen spricht. Diese Leute, da sitzt einer im Wolkenkuckucksheim und schaut auf diese Leute da unten. Dieses Unbehagen an Deutschland, dieses Misstrauen dem Staatsvolk gegenüber hat bei der SPD Tradition. In den Jahren mit einer Kanzlerin Merkel an der Seite gab Deutschland immer mehr an Brüssel ab. Das war Absicht. Deshalb jetzt die Warnrufe vor einem Erstarken der Rechten, vor einer Politik, die dem Land vielleicht nützt. Dem Volk soll das alles in einfacher Sprache näher gebracht werden, weil das Volk ist nicht klug, womöglich gar nicht fähig, die Schönheit solcher Politik zu verstehen, so die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Noch so ein Bundesland, welches gerne europäischer Landstrich werden möchte. Unter SPD-Einfluss wurde dem Land Selbstbewusstsein entzogen, unter tätiger Mithilfe der Linke und der Grünen. Grenzen auf, die Industrie wird dem Gott Klima geopfert und das Heil macht sich am CO2-Abdruck fest. Ansonsten soll das Gebiet weltoffen sein und es auch bleiben. Die Grünen rufen zum Herbst des Klimawiderstandes auf. Wenn schon keine Reformen, dann Widerstand. Das ist der sektenhafte Aufruf zum Maschinensturm. Kanzler Merz hat sich in Schweiß und Rage beim deutschen Mittelstand geredet. Mehr Zuversicht, mehr Engagement, weniger Klagen, nicht so lamoyant und wehleidig. Die Amerikaner machten es doch vor, wie Optimismus gehe, so der Kanzler. Als Merz im Bundestag die Erfolge der Migrationspolitik lobte, wurden per Charterflugzeug Afghanen in die Sozialsysteme eingeflogen. Während er sich beim Mittelstand den Schweiß von der Stirn wischte, kündigten Betriebe Entlassungen und Einsparungen und Pleiten an. Merke, wenn der Kanzler etwas sagt, geschieht oft das Gegenteil. Das Land wird schwächer, die Industrie tuberkulöser. Auf die USA als Vorbild zu verweisen, das ist schon rhetorisches Abenteurertum. Die USA haben die Klimareligion zur Häresie erklärt. Sie schützen die Grenzen und Sozialsysteme, stärken den industriellen Kern. Kurzum, die USA unter Präsident Trump sind der Gegenentwurf zum müden Europa. Zum Europa der Deindustrialisierung im Namen der europäischen Eliten und ihrer grünen Transformation. Der Herbst der Reformen in Deutschland abgesagt, der Frühling der Entscheidungen, ach was. Die Regierung bastelt Kartenhäuser, schiebt Milliarden über Haushaltstische wie im Spielcasino, dümpelt in den Jahreszeiten, während es rumort. Unsere Demokraten bleiben unter sich, doch sie merken, dass ein erster kalter Windhauch durch die Ritzen des Kartenhauses fegt, in dem sie meinen, sich auf Dauer eingerichtet zu haben.
Frank Wahrlich kommentierte. Auch die heutige Sendung hat leider nur 60 Minuten zur Verfügung und es bleibt mir wie immer gerade noch Zeit, um auf eine weitere Sendung in unserem Programm aufmerksam zu machen. Mein geschätzter Kollege Gernot Danowski lädt Sie heute um 8 und um 19 Uhr zu seiner neuesten Ausgabe des Fernruf ein. Er wird mit dem Präsidenten der Österreich-Paraguay-Gesellschaft unter anderem darüber sprechen, wie stark die österreichische Kultur in dem südamerikanischen Land vertreten ist. Und er lässt sich erklären, wie Kulturarbeit für die deutsche Minderheit im polnischen Olsztyn, dem früheren Allenstein, in der Wojewodschaft Ermland Masuren organisiert wird. 8 und 19 Uhr also, Fernruf hier im Kontrafunk. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Ich darf mich wieder bei Ihnen für Ihre Loyalität und Ihr ungebrochenes Interesse an unserem Programm bedanken. Was immer Sie uns mitteilen wollen, findet unter der Adresse info@kontrafunk.radio einen aufrichtig interessierten Adressaten, nämlich unsere Redaktion. Und damit darf ich in der Hoffnung, dass Sie uns weiterhin gewogen bleiben, mir und Ihnen ein baldiges Auf Wiederhören wünschen. Ihr Andreas Peter.